Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der multiplen Krisen und der Transformation. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Alle Jahre wieder kommt überraschend das Jahresende mit allem, was es mit sich bringt. Und auch wenn das Jahr fast immer seinem Abschluss entgegen zu rasen scheint, so bringen doch die letzten Tage zumindest für viele Menschen auch etwas mehr Muße als sonst. Und vielleicht ja auch Zeit, Rückschau zu halten und auf das, was kommen mag, vorauszuschauen. So halten wir es auch in diesem Podcast und folgen dabei der schönen Tradition, dass immer gegen Jahresende Steven Walter bei uns zu Gast ist. In diesem Jahr habe ich ihn schon einmal im Frühjahr gesprochen, da hatte seine Zeit als Fellow im Thomas-Mann-Haus in Kalifornien gerade begonnen. Nun liegt sie bereits eine Weile zurück und auch das Beethoven-Fest, dessen Intendant er ist schon seit mehr als nur ein paar Wochen vorbei. Während in Bonn gerade die Vorbereitungen auf die Wiedereröffnung der Beethoven-Halle auf Hochtouren liefen, konnte ich Steven in seinem Büro treffen. Um noch etwas mehr über seine Eindrücke aus den USA zu sprechen, seinen Rückblick auf das letzte Beethoven-Fest und um einen Ausblick auf die Zukunft zu wagen. Wer mehr über Steven Walters Werdegang wissen möchte, der findet wie immer biografische Angaben in den Shownotes dieser Folge und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Und wir steigen jetzt direkt ein ins Gespräch.
Wir sitzen in Bonn im Intendantenbüro von Steven Walter, das überraschend klein ist, muss man sagen, aber es hat immerhin Ecken, also ein halbes Eckbüro. Und ich freue mich sehr, lieber Steven, dass wir wieder zusammensitzen können und auch eigentlich schon traditionell inzwischen nach dem Beethoven-Fest mit etwas Abstand auch jetzt Ende November einen Rückblick auf das letzte Festival, aber auch einen Ausblick auf die kommende Zeit gemeinsam führen können. Und insofern ist für dich die erste Frage sicherlich keine Überraschung, lieber Steven. Wie geht's?
Danke, lieber Martin, dass du hierher gekommen bist. Mir geht's gut. Es ist eine schöne Zeit. Im Gegensatz zu vielen Menschen finde ich echt den November immer sehr schön, weil er so, ja, der führt ja so rein in so eine Weihnachtszeit. Es hat noch nicht diese Hektik und gleichzeitig ist es auch im Planungszyklus für uns irgendwie eine schöne Zeit, weil man sehr so in den Grundplanungen fürs eigentlich übernächste Jahr ist, das kommende Jahr ist schon fast abgeschlossen. Man ist immer ja in so einer zeitlichen Ungleichzeitigkeit in unserem Job, dass man sowohl eine Gegenwart noch zu verdauen hat, nämlich das vergangene Festival, als auch eine nahe Zukunft abgeschlossen hat und eine erweiterte Zukunft erarbeitet.
Das heißt, der Blick dann sagen, vor allen Dingen auf das eigene unmittelbare Wirken ist dann nicht auch, wo man auch von Wirksamkeit noch sprechen kann. Ansonsten, wenn wir den Horizont weitermachen, ist nicht der November, kann auch ein sehr finsterer Monat, glaube ich, gerade als sehr finsterer empfunden werden. Aber dann bleiben wir doch vielleicht wirklich auch mal bei den Themen, die jetzt unmittelbar auch in deinem Gestaltungsbereich sind. Du hast schon gesagt, du bist im Kopf oder wahrscheinlich auch am Rechner im Prinzip schon bei 2027 heißt das ja dann. 2026 ist eigentlich geplant. Lass uns trotzdem noch mal kurz über 2025 sprechen. Das ist ja das, was vielleicht auch einige von den HörerInnen erlebt haben und vielleicht auch die, die nicht dabei waren beim Festival, neugierig sind. Inzwischen ist es ja dann, ich weiß gar nicht, ob es sich für dich als Routine anfühlt, Beethoven-Fest zu feiern, aber wenn du auf diese Spielzeit guckst, auf dieses Festival guckst, so was ist für dich im Rückblick jetzt jenseits von dem, was man in Pressemitteilungen schreibt, was bleibt von dem Festival für dich?
Also erstmal ist Festival immer an der Stuhlkante, muss es sein. Das ist ein Qualitätsmerkmal und auch etwas, was ich immer suche. Festival muss immer mehr sein als Routine, muss sogar mehr sein als das, was man vielleicht erwarten kann. Insofern, war das wieder ein heißer Ritt. 4 Wochen, 80 Veranstaltungen, viele kleine neue Risiken, auch das gehört dazu. Also neben dem, was man so zählen kann, also Publikum und sonstige Resonanzmarker, die waren sehr, sehr gut. Darüber hinaus ist mir immer sehr wichtig, was hat man dabei gelernt? Welchen neuen Thrill hat man erfahren? Was kickt einen sozusagen da hinauskommt für die Zukunft? Und da waren schon viele Sachen dabei, die ich einfach super spannend fand. Wir hatten ja dieses Motto alles Ultra und das war dann auch, da war auch das Motto Programm, also wir haben versucht in die Extreme zu gehen und zwar liebevoll in die Extreme zu gehen, alle möglichen Überraschungen zu haben. Jenseits, Ultra heißt sozusagen über etwas hinaus, jenseits von den erwarteten Erlebnissen eines Konzerts, eines klassischen Konzerts zu gehen. Also da waren alle möglichen Überraschungen vor und nach dem Konzert, kleine Begegnungsformate. Dass Überraschung zum Prinzip werden kann, das ist dann sehr spannend und ja, wieder viel gelernt und die Lernkurve, also die Steigung der Lernkurve, sozusagen die erste Ableitung der Lernkurve ist für mich ein wichtiger Erfolgsindikator.
Vielleicht zum alles ultra kurz, die sich damit nicht näher beschäftigt haben, könnten meinen, dass es ein bemühter Versuch ist, in Jugendsprache zu kommen, aber tatsächlich habt ihr das Motto ganz woanders gefunden,
oder? Es ist alles natürlich hochbildungsbürgerlich hergeleitet, nämlich von Goethe, einem Brief an den Komponisten Zelter, ein guter Freund von ihm, heute ein ganz obskurer Komponist, damals sehr bedeutend, sogar bedeutender als Beethoven teilweise. Jedenfalls Goethe schrieb an diesen Komponisten, dass alles jetzt ultra geworden sei. Und er führt dann aus, dass eben alles so schnell, so polarisiert, so wild auch und so unübersichtlich, so fragmentiert und dass man auch so orientierungslos ist in dieser Welt. Das ist natürlich aus so einer sozusagen defizitären Haltung heraus gesprochen. Und wir kennen ja dieses Lamento, wir führen es selbst oft auf, nämlich, dass diese Welt eben so ultra geworden ist, dass es manchmal schwer ist, darin seinen Platz zu finden und seine Wirkung zu entfalten. Dennoch haben wir versucht, eben dieses Ultra sozusagen ins Positive zu verkehren. Und ich glaube, das muss uns ja auch gesellschaftlich insgesamt gelingen oder auch künstlerisch, dass wir uns nicht verstecken in irgendwelche Regressionen oder in irgendwelchen kleinen Wohlfühloasen, sondern wirklich diese Vielfalt der Mittel und der Menschen als eine Chance sehen, das als was wirklich eine Plussumme, ein gemeinsames Vielfaches zu begreifen und das durch alle Formen der Vielfalt des Erlebens, der Menschen, die zusammenkommen, der Formate, der künstlerischen Ausdrücke, das durchzudeklinieren, hat großen Spaß gemacht.
Für mich war sagen eine Lernerfahrung tatsächlich, als ich das Festival-Motto das erstmal gesehen habe, manchmal ist Lernen ja auch eher ein Erinnertwerden an etwas, das man im Grunde genommen weiß. Und ich finde es fand sehr, sehr spannend, so diesen historischen Bezug zu sehen und eben, dass man Texte lesen kann, die natürlich in der Sprache nicht heutig wirken, aber eigentlich in der Beschreibung unglaublich zeitgenössisch wirken. Und diese Erfahrung von, dass der historische Blick oft einer ist, der unglaublich erhellend für die Gegenwart sein kann. Es ist eine Binsenweisheit und trotzdem finde ich es immer frappierend, wie selten es eigentlich passiert. Und auch wie in Hochschulen zum Beispiel, wie wenig wir auch Historisches vermitteln in unseren Studiengängen. Das ist ein Thema, wo ich wirklich auch Inspiration mitgenommen habe. Deswegen Stichwort Lernen, das war eine meiner Learning-Momente. Wenn du jetzt mal ein konkretes Learning, so konkret es vielleicht sein kann, rausgreifst, was ist denn für dich tatsächlich etwas, was du sagst, das habe ich gelernt durch dieses Festival?
Dass die Menschen, und auch das ist so ein implizites Wissen, was ich schon hatte eigentlich, aber was sich nochmal bestätigt hatte oder auch ganz konkretisiert hat, nämlich, dass die Menschen, warum gehen die Menschen ins Konzert? Sie gehen ins Konzert ja nicht ich sage jetzt was Streitbares. Sie gehen nicht ins Konzert, um Musik zu hören. Und es tut uns furchtbar weh als Musiker. Diese starke Annahme, die Menschen kommen für unser Programm ins Konzert, das ist ja auch nicht falsch. Also sie gehen ja nicht wegen der Musik, sondern sie gehen für die Musik als Anlass, als Grund. Im Grunde, was wir ja brauchen als Menschen sind Gründe. Ich glaube auch deswegen, dass Arbeit zum Beispiel wichtig ist, selbst in einer Welt, wo vielleicht irgendwann mal alles automatisiert wird. Irgendjemand hat da einen schönen Satz gesagt, also, und es ist so frappierend, Arbeit schafft Gründe. Also einfach Gründe zu haben, aus dem Haus zu gehen, rauszugehen, Menschen zu sehen, in Kontakt zu sein, wirksam zu sein, all diese Dinge, die uns nun mal sehr, sehr wichtig sind als Menschen. Und Kultur ist auch so ein Grund. Es ist ein Grund, rauszugehen, ein Grund, Menschen zu treffen, ist ein Grund und ein Urgrund, sich sozial zu bestätigen oder zu reiben, sich zu fühlen jedenfalls. Und das ist, glaube ich, so wichtig, das ist jetzt sehr fundamental, aber so wichtig zu verstehen, dass Musik auch seinem Wesen nach, also ihrem dem Ursprungsgrund nach, das als Basis hat. Es ist nicht irgendwie eine Sache für sich, es ist nicht la polar. Es hat sich darin entwickelt, was ja irgendwie eine tolle Geschichte ist, dass Musik auch sozusagen, man kann Musik auch meinetwegen isolieren und als eigene Kunstwissenschaft oder Sache an sich beliebig lang studieren und unendliche Reichtümer entdecken. Ist alles, das kann wahr sein und gleichzeitig ist fundamental wahr, dass es ein sozial-ästhetisches Ding ist, wo Menschen sich anlässlich von Musik zusammenkommen und sogar vielleicht idealerweise aktiv musizieren zusammenkommen. Naja, und das ist so eine Erkenntnis oder Wiedererkenntnis, die wir durch viele, viele kleine Aktionen, die wir eben am Konzert angedockt haben, sei es dadurch, dass wir auf dem Dach der Oper so eine Art Wandelgarten gemacht haben, wo es lauter kleine Begegnungen gab und das musste man auch erst finden, das war so ein bisschen zufällig da oben. Also man konnte sozusagen im Konzert jederzeit zufällig irgendwo reingeraten, wo etwas Magisches passieren konnte. Und diese Möglichkeit von Magie, die Chance von Magie, das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Gründe, warum Menschen zu Kulturveranstaltungen gehen. Nicht, weil sie irgendwas Determiniertes über sich ergehen lassen, sondern weil sie die Chance haben, jemandem zu begegnen, die Chance haben, etwas Außergewöhnliches, Einzigartiges, Einmaliges zu erleben. Und das ist der eigentliche Wert, oder was heißt der eigentliche? Das ist ein wesentlicher Wert des kulturellen Programms, was wir als Gesellschaft bieten, nämlich dass Menschen zusammenkommen, Menschen etwas Außergewöhnliches erleben, Serendipität ist, ich weiß nicht, gibt es kein schönes Deutsch, ist ja mehr als Zufall, das ist sozusagen der glückliche Zufall, dass der glückliche Zufall möglich ist. Das sind all diese Sachen, die wir eigentlich bieten, der Welt, der Gesellschaft und gar nicht so sehr, dass man da toll Musik hören kann. Toll Musik hören ist ein wesentlicher Basis des Ganzen und wir wollen natürlich die höchste Qualität. Wir haben natürlich alle möglichen künstlerischen Ansprüche, die ich habe als sozusagen Musiker, aber zu lernen, es geht eigentlich um viel mehr, nämlich um die Möglichkeit, da soziale Magie zu erleben. Das ist das Eigentliche, was wir bieten.
Also ich finde das eine ganz, ganz spannende Beschreibung. Sicherlich auch eine, wie du sagst, die streitbar ist, wo manche andere deiner KollegInnen vermutlich auch andere Schwerpunkte setzen würden. Für mich hört sich das ein bisschen an, nach einfach einem tiefer gehen im Beschäftigen mit der eigenen Praxis. Es gibt ja diese unglaublich anstrengende und oft auch ein bisschen nervige Übung, 9 Whys, die man so im Management-Kontext machen kann. Also auf Deutsch 9 Warum, wo man zum Beispiel in Organisationen fragt, warum macht ihr das, was ihr macht? Aber man könnte auch das Publikum fragen, warum geht ihr ins Konzert? Und die meisten Menschen würden dann irgendeinen Grund auch geben können. Beim Konzert würden vermutlich viele Menschen sagen, naja, weil ich Musik hören möchte. Und diese 9 Why funktionieren ja so, dass man dann sagt, ah, spannend, du willst Musik hören, warum willst du denn Musik hören? Und eben bis zu 9 Mal fragt man dann, bis man bei manchmal vielleicht zu sagen, auch wirklich dann ganz, ganz großen und tiefen Themen landet. Und so dieses anderen Menschen begegnen oder vielleicht auch, was ich zum Beispiel wahrscheinlich als zweites sagen würde beim Konzert, auch sozusagen, was die Musik mit mir macht, also sozusagen auch ein zur Ruhe kommen, ein sagen Austreten aus so Kreisläufen, Mustern, die man im Alltag sonst hat. Bestimmt auch so das Soziale mit anderen Menschen in einem Raum zu sein und trotzdem bei sich sein zu können gleichzeitig. Das wären ja so tiefere Warum-Antworten. Was ich jetzt sozusagen bei euch höre, ist, dass ihr einen sehr starken Akzent tatsächlich aber nicht so sehr auf dem Einzelnen legt, also sagen so, was die Musik mit dem Einzelnen macht oder der Einzelnen, sondern wirklich das Soziale auch in den Vordergrund gestellt hat. Ist das jetzt gerade so in deiner Beschreibung eher ein Bild, was für mich entstanden ist, oder würdest du das auch sagen, dass das für euch ein tieferes Warum ist, dass ihr soziale Anlässe schaffen wollt?
Also erstmal stellen wir profan fest, dass sehr wenige Menschen alleine ins Konzert gehen. Es gibt unsere Warenkörbe immer mindestens 2 Tickets. Das heißt ja, daraus kann man natürlich schließen, das kann man auch anekdotisch observieren, feststellen, dass Menschen gemeinsam ins Konzert gehen, als Paar, aber auch sehr oft mit Freunden. Es ist, also auch selbst, also ich gehe, man geht ja wirklich selten allein ins Konzert. Es gibt so Menschen, will ich jetzt nicht sagen, es gibt tatsächlich auch einige Menschen, und vielleicht gehören wir selbst auch dazu. Aber das ist eben die wichtige Abstraktion, dass man von sich selbst sagen Metakognition entwickelt.
Also ich zum Beispiel gehe wahnsinnig gerne alleine in
Konzerte. Ja, eben. Also das gibt's absolut.
Also ich gehe auch gerne mit anderen Menschen, um das kurz zu sagen. Aber ich gehe auch gerne
alleine. Ja, total, total. Also und es gibt wirklich alle möglichen Menschen auf dieser Welt. Und ich muss vielleicht noch berichten von oder ich habe, glaube ich, im letzten Podcast schon berichtet von diesem Big Ears Festival in Knoxville, Tennessee. Es waren 50.000 Leute, die eigentlich wirklich nur wegen der Musik und oft auch alleine irgendwo angereist sind. Und da, also es gibt alles Mögliche, ne? Aber wir als wir stellen fest, die allermeisten der Menschen, die zu uns kommen, kommen in Gesellschaft und kommen für Gesellschaft. Und das ist nicht dieses typische oder klischeehafte Sehen und Gesehen werden. Das finde ich, ist so ein Klischee, was eigentlich also erstens nicht stimmt und zweitens oder nur im sehr engen Rahmen stimmt und zweitens auch nicht dem Wesen gerecht wird, nämlich dass man. Ich bin selbst auch jemand, der nicht unbedingt immer Geselligkeit braucht, aber die meisten Menschen wollen das und brauchen das und das ist ein Grund dafür, zur Kultur zu gehen. Und natürlich ist, aber das ist auch das, was ich so schwer, was glaube ich untrennbar ist, die persönliche und zutiefst innerliche musikalische Erfahrung hängt doch ziemlich zusammen und das frage ich vielleicht dich, der wenn du sagst, du gehst gerne allein für dich ins Konzert, ist das nicht trotzdem in großer Abhängigkeit der Tatsache, dass man Musik hier in Gesellschaft erlebt? Also das muss sagen, die Tatsache, wer sitzt da, wie sind wir hier zusammen in diesem Raum, die trotzdem eigenartige soziale Dimension des eigentlich vereinzelten Hörens ist doch was ganz anderes, als wenn man zu Hause. Auch wenn man, selbst wenn man zu Hause ein Orchester hätte, ist doch anders.
Genau, also ich würde sagen, das ist vielleicht gerade einer der Punkte, weswegen ich auch gerne alleine in Konzerte gehe und dass ich aber auch die richtige Stimmung sein muss. Also ich kenne auch die Momente, wo ich mir ein Ticket gekauft habe und dann davor ich denke, oh, jetzt alleine ins Konzert gehen. Also weil ich dann vielleicht auch merke, es ist ein bisschen kann auch einsam sein. Aber es geht total darum, dann mit einem anderen Menschen gemeinsam diese Erfahrung zu machen. Und das kann total schief gehen. Also was weiß ich, dann sitzt man an der falschen Stelle und hat schon vor dem Konzert irgendwie nerviges Gespräch mitbekommen und fühlt sich irgendwie schon awkward an dem Ort, aber genauso eben auch, dass man das Gefühl hat, es ist total toll, gerade mit all diesen anderen Menschen, die man alle nicht kennt, zusammenzusitzen und irgendwie was zu teilen.
Das zu fühlen, ja, total. Und da, um auch vielleicht ein Missverständnis möglicherweise auszuräumen, die Exzellenz dessen, was wir zu bieten haben, ist ja komplett unbenommen, wenn wir uns auch drum kümmern, wie treten wir als Gastgeber auf? Also zu wem gehen die Menschen? Wir haben ja nun mal auch gelernt in der klassischen Musik, dass sich die Musiker weitgehend anonymisieren. Beethoven lebt nicht mehr, ist tot. Also zu wem gehen sie da? Und oft fühlt es sich an, und das ist auch das, was man empirisch so landläufig sagen, feststellen kann, wenn man spricht über klassische Musik, es gibt diese Identifikationspunkte nicht so sehr. Es gibt also die einzelne sogenannte Stars, so, aber die Veranstalter sind oft, und das ist natürlich jetzt auch ein böses Klischee, aber sagen, wir als Kulturveranstalter sind oft wie so Terminals, ne? Man geht da rein und dann geht man in diese Hörerfahrung, geht wieder raus und es ist unklar geworden, wer denn nun da der Absender oder wer der Host ist, zu wem gehe ich nach Hause und deswegen bin ich gerade so obsessed mit, reden wir vielleicht noch drüber, über Gastgeberschaft und Hospitality und solche Sachen, weil es, glaube ich, so wichtig geworden ist, gerade in einer Zeit, wo ja so vieles entweder fake persönlich ist oder komplett entfremdet und irgendwie auch vereinsamt. Es ist so wichtig geworden, diese Geste von jemand einladen, jemand willkommen heißen, zu sich bringen oder irgendwo hingehen zu jemand anderem. Diese Geste des Gastgebens ist ja auch ein schönes Wort. Das ist, glaube ich, so wichtig geworden als emotionaler Dienst an den Menschen. Das ist, glaube ich, im Wert unglaublich gestiegen in einer Zeit, wo, wie gesagt, ja, Einsamkeit endemisch ist. Mhm.
Ich glaube, vielleicht machen wir auch an der Stelle wirklich den Schlenker gleich zum Thema Gastgeberinnenschaft. Ich habe noch eine ganze Reihe von weiteren Fragen. Vielleicht können wir dazu am Ende zurückkommen, noch zu Festival und auch zum Ausblick. Auch zum Thema alleine gehen, weil ich mich gerade auch frage, ich kenne eigentlich keine aus einer Management-Perspektive keine Projekte, die versucht haben, das alleine gehen attraktiver zu machen. Also ich kenne viele Projekte, die versuchen, Menschen, die nicht gehen, weil sie nicht alleine gehen wollen, eine Chance zu geben, mit jemand anderem gemeinsam zu gehen. Also auch das zweite Ticket günstiger zu machen und solche Geschichten. Da gibt es ja verschiedene Projekte. Aber so die Frage von in einer Gesellschaft, von der man ja sagt, dass sie eigentlich immer einsamer wird und dass auch das Alleineleben immer mehr zu einer massenhaft normalen Lebensform wird, könnte das ja auch eine spannende Frage sein, wie sagen, hat man nicht diesen Standard-Case von man geht mit mehreren und die Einzelnen muss sich eine Chance geben, ihre Begleitung zu finden, sondern eher, wie kann es auch ein Ort sein, wo das Alleinegehen ein normalerer und vielleicht auch sagen attraktiverer, nicht defizitärer Modus ist. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Idee hast.
Total, ja. Und auch bis hin dazu, kann ich da jemanden treffen vielleicht sogar? Jetzt nicht, dass wir irgendwie die Aufgabe haben, irgendwie zu eine Dating-Plattform zu schaffen oder so, aber die irgendeinen Weg zu finden, Menschen zu entanonymisieren und sei es auch nur super temporär. Also sprich, dass man, wir haben tatsächlich so Formate von so Pausenplausch gemacht, also wo man in der Pause sein, so Tische hat und ins Gespräch kommen kann, teilweise auch mit dem Künstler selbst des Abends und so weiter. Und das wird unglaublich dankbar angenommen, dass man auch nur temporär und kurz für ein paar Minuten mit jemandem in Austausch kommen kann über die Sachen, die die man da erlebt oder auch sonstiges rund um den um den Konzertabend oder das Festival, ist jetzt, wie gesagt, für mich jetzt nicht das, was ist jetzt nicht die Proposition, die mich persönlich ansprechen würde, weil ich werde gerne nicht angesprochen oder so. Aber wie gesagt, man muss abstrahieren von sich selbst und offenbar gibt es ein ganz großes Bedürfnis, dass Menschen doch auch sich für Menschen interessieren und in einer durchtechnologisierten und wie gesagt, also Einsamkeit ist echt nur immer noch sehr, sehr unter im Alter, aber auch in jungen Menschen. Und also es ist so unter bewertet, was das mit uns macht. Und als nun mal ist auch evolutionär extrem soziale Wesen, ist das, glaube ich, echt was wir bieten können. Und das ist so, es ist ja nicht nur das, aber und ich will es auch nicht so nur als sozusagen therapeutisches Faktum unseres Schaffens gesehen wissen, aber ist schon sehr wertvoll.
Und auch da sind wir eigentlich mittendrin im Thema Gast geben, weil es ja auch dann darum gehen würde, ein Gespür zu entwickeln im besten Fall. Das ist natürlich ein ganz, ganz hoher Anspruch, gerade auch in einem Moment, wo ja zum Teil mehr als 1000 Menschen auf einmal kommen und man sozusagen sehr schwer ist, da in einen individuellen Kontakt auch zu kommen als Veranstalter. Aber im Grunde müsste man ja versuchen rauszufinden, wer hat eher zum Beispiel ein Bedürfnis nach explizit sozialer Erfahrung und angesprochen werden, wer möchte vielleicht auch eher sozusagen diesen Moment der Konzentration des Rückzugs haben und eben unterschiedliche Möglichkeiten dann auch zu bieten. Wenn wir jetzt sagen auf das Thema Gastgeberschaft ein bisschen tiefer eingehen, dann würde ich gerne eine Lektüre-Erfahrung reinbringen, die ich dir verdanke. Denn du hast, glaube ich, im letzten Podcast eher so nebenbei und dann in anderer Gelegenheit nochmal ausführlicher auf ein Buch hingewiesen, das du, wenn ich es richtig verstanden habe, auch selber in deinem USA-Aufenthalt als Thomas Mann Fellow entdeckt hast. Das ist Unreasonable Hospitality von Will Guidara, auch auf Deutsch inzwischen erschienen. Und ich versuche mal ganz kurz zu sagen, so zwei, drei Gedanken, die ich mitgenommen habe, aus einer wirklich fasziniert und begeisterten Lektüre zusammenzufassen. Er ist als Figur Serviceleiter, würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen, von einem New Yorker Restaurant, nicht irgendeinem Sterneküche. Er beschreibt auch in dem Buch eigentlich die Reise von sehr guter Küche zu Sterneküche zu irgendwann gewählt worden als bestes Restaurant der Welt. Und er ist aber eben nicht Koch. Und er schreibt auch relativ wenig eigentlich über das Essen und die Küche, sondern er schreibt über den Servicebereich des Restaurants und wie sie versucht haben, die Erfahrung der Menschen, die bei ihnen essen gehen, in diesem Modus von unvernünftiger, überschüssiger Gastfreundschaft, Hospitality, zu einer wirklich besonderen, im besten Fall einmaligen oder also sagen, im besten Fall vielleicht nicht einmalig aus der wirtschaftlichen Sicht, aber gefühlt einmaligen Erfahrung werden zu lassen. Und er sagt selber auch, viele Leute werden denken, Sterneküche, teuer, elitär, das geht halt auch nur in einem bestimmten elitär-luxuriösen Setting. Und seine These ist aber, diese Kernhaltung von ich bin Gastgeber oder wir sind hier Gastgeber ist etwas, das fast für jeden Bereich, also jeden professionellen Bereich inspirierend und auch umsetzbar ist. Ich habe es natürlich teils gelesen als jemand, der an der Hochschule ist und sich auch fragt, was für GastgeberInnen sind eigentlich Hochschulen. auch ein bisschen, ist das die Rolle Gast die richtige, aber auch sagen, man könnte ja auch sagen, was für eine Beziehung bieten wir an, was für eine Beziehung gestalten wir. Und natürlich aber auch gelesen aus der Kulturmanagement-Perspektive, wo ich die Übertragbarkeit unglaublich spannend finde. Zum Teil enorm, zum Teil muss man vielleicht auch sagen, Anpassungen natürlich vornehmen. Aber so dieses Bild fand ich faszinierend. Mich würde interessieren, was du sagen mit dieser Lektüre, die du ja sagen mir voraus hattest, auch verbunden hast.
Ja, also man muss dazu sagen, ich habe dann in der letzten Phase meines Fellowships sogar auch bin ich tatsächlich mal mitgelaufen da bei 11 Madison Square, also bei Will Guidara selbst, den ich dann über eine Ecke auch habe kennenlernen können. Und dieses Restaurant ist einfach, also es ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ich finde, man kann von Fine Dining schon einiges lernen, weil es so auf die Spitze getrieben ist, dass, was wir ja eigentlich auch tun, Fine Musicking, exzellente und zwar Weltbest mit sozusagen Champions League Anspruch, besten musikalischen Erfahrungen zu bieten, das ist da das Äquivalent im Restaurantbereich. Und er sagt halt, das Restaurantwesen, vor allem Fine Dining, war immer sehr getrieben aus der Küche. Die Köche waren die Superstars und die haben immer, wo gab es das krasseste Essen? Und die Dining Room war sozusagen einfach nur Mittel zum Zweck, ne? Da muss halt das Essen hin. Und er hat das halt umgedreht und nicht umgedreht, auch da wieder mehrere Sachen gleichzeitig war. Küche, absoluter Fokus, muss spitze sein, muss das Beste sein, was es gibt. Dazu aber, komplementär, hat er gesagt, er will sein Restaurant sozusagen ebenso vom Dining Room her geführt wissen. Das heißt, er hat genau dieselbe, und das ist, finde ich, ein schönes Bild, diese Idee von unreasonable, also unvernünftig. Das Essen ist ja komplett unvernünftig. Ist ja Wahnsinn, was die machen mit Essen und was wir machen mit Musik. Also das ist ja verrückt. Wir haben 80 Leute, die ihr Leben lang studiert haben, um diese vier Stahlsaiten zum Schwingen zu bringen. Und dann gibt es da so ein Orchester und die arbeiten zusammen seit Jahrzehnten, um so einen Klang zu finden. Also was da alles an Unvernunft passiert, damit ein Sinfonieorchester mit der Qualität auf die Bühne kommt, ist ja Wahnsinn. Und dann muss ich sich nur mal vorstellen, man würde diese Unvernunft auf die Gastgeberschaft, also auf das Drumherum, auf die Art und Weise, wie wir die Menschen empfangen, wie wir sie körperlich wahrnehmen, den Abend, alles was drum, also dieselbe Unvernunft anzuwenden auf die Dining Room und in unserem Fall das Vorderhaus, die ganze Konzerterfahrung. Das fand ich augenöffnend in der Hinsicht, einfach vor allem erstmal festzustellen, also wir sind auf der einen Seite auf der Bühne sind wir bei 100% so, ne, extremer Fokus, und wir sind bei, weiß nicht, 5% oder so. Also da ist wirklich ja gar nichts. Das ist ja, und da finde ich auch die schöne Unterscheidung im Buch, Service ist schwarz-weiß und Hospitality ist, also Gastgeberschaft ist Farbe. Also es geht nicht um Service. Also schon bei Service können wir 1000 Sachen besser machen. Also einfach nur, dass man besser an sein Ticket kommt, dass man vernünftig aufs Klo kann in der Pause, dass man tatsächlich was zu trinken kriegt in der Pause und all diese Sachen. Da gibt es auch schon ganz viele low-hanging fruits. Aber Hospitality ist eben mehr als einfach nur guter Service, sondern es ist das, was unvernünftig ist, das, was von, zumindest vermeintlich, und eigentlich muss es wirklich von Herzen kommen, die besondere Geste, die Zugewandtheit, das Gesehenwerden, der Zufall auch, also eben diese Serendipität, dass vielleicht auch zufällig was Krasses passieren kann, die Aufmerksamkeit auf den Gast, all diese Dinge, die eben schwer teils zu greifen sind und auch teilweise schwer zu operationalisieren, wenn sie nicht institutionelle Haltung sind. Und das ist das Schwere dran, das ist nicht, man kann nicht einfach so ein paar Maßnahmen machen und dann kann man schon, aber sagen, wichtig ist am Ende, es muss halt vom Türpersonal bis zur Intendanz, bis zum Künstler selbst, der ja auch Teil der Gastgebenden des Abends sind, gelebt werden. Und das finde ich ein unglaublich spannendes Thema, vor allem eben deswegen, weil wir eben, ja, wie gesagt, bei 5% sind. Wenn wir da nur auf 30 gehen oder 50, auf der Bühne sind wir schon nur 100%. Deswegen sage ich ja, deswegen einleitend auch, wir kümmern uns ja schon so sehr um die Musik. Das läuft schon, das sind auch die Strukturen da, dass es eigentlich mehr oder weniger von selbst läuft, würde ich fast sagen. Natürlich kann man sich ja immer weiter kümmern, muss man sich auch weiter kümmern. Und es ist auch mein persönlich als Kurator ureigenstes Interesse. Aber das Eigentliche, und wie gesagt, für mich persönlich ist, mir fällt das schwer, weil ich da nicht dafür geboren bin. Aber ich stelle fest, eigentlich müssten wir uns sehr, sehr viel mehr um dieses Thema Gast geben, die Art und Weise, wie wir das Publikum behandeln im Allgemeinen, jenseits der Konzerterfahrung. Da ist einfach so unglaublich viel zu holen. Und dieses Buch und auch die Erfahrung da, 1,5 Tage wirklich mitzulaufen und insgesamt auch bei mir eingebettet in der amerikanischen Erfahrung, weil ganz viele Probleme mit Amerika, was sie kulturell sehr gut drauf haben, ist das, also Hospitality ist viel mehr gelebt, hat auch ökonomische und kapitalistische Gründe, weil die alle von Tipps leben, von Trinkgeld, aber trotzdem ist es auch kulturell verankerter, dass man sich sehr viel mehr darum kümmert. Das habe ich auch bei LA Opera erlebt, als ich da 3 Tage hospitiert habe. Oder aber auch in einem kleinen freien Theater irgendwo im Hinterhof in West Hollywood. Da wird man kümmert sich sehr um den Vibe. Manchmal auch zu sehr, da ist dann zu wenig Inhalt. Aber ich wünsche mir in Deutschland, wir haben sehr viel Inhalt, wir haben super tolle künstlerische Strukturen, wir haben eine Service-Wüste und eine Hospitality-Steppe. Da müssen wir einfach ran, weil ich glaube, Menschen sind wir auch trotzdem und wir haben dieselben Bedürfnisse und das haben wir jetzt mal ein bisschen ausprobiert. Ja, auch die Deutschen sind anders als die Amerikaner, muss man auch sagen. Es gibt kulturelle Unterschiede, in der Tat. Aber was unschlagbar und universell, würde ich sagen, ist am Menschen, ist, dass man gerne gesehen wird, dass man gerne wahrgenommen wird, dass man gerne eine liebevolle Hinwendung erlebt und sei es nur, dass man beim Namen angesprochen wird, dass man irgendwas umsonst kriegt, ganz banal. Also das Typische, ich fand es ja früher auch immer toll mit Air Berlin, die sind jetzt pleite gegangen, aber da gab es immer diesen Air Berlin Schokoherzen. So Sachen, so basic, also irgendwie so, wir lieben es schon einfach Sachen, eine kleine Zuwendung zu bekommen. Und das ist, glaube ich, universell erprobt, dass das funktioniert. Und dann kann man es gut machen, schlecht machen. Das ist eine Kunst für sich. Und eben dieses Buch Unreasonable Hospitality, Will Guidara ist da einfach der Weltmeister drin. Der hat das einfach wirklich abgecheckt, wie es geht. Und zwar auf einem bizarren Level, wo man irgendwas aufschnappt beim Gast und dann dieses Ding holt und irgendwie dann noch in der Küche verarbeitet oder so, also so verrückte Geschichten, ne, die er da erzählt. Also da würde ich auf 12 gedreht, aber adaptieren kann es jeder für sich schon und ich glaube, wenn wir Dienst leisten, sind wir im Geschäft der Gastgeberschaft, ob wir wollen oder nicht und da können wir sehr, sehr viel, glaube ich, low-hanging fruits, aber auch wirklich entwickeln.
Ja, ich habe ein paar Sachen, also das Buch liest sich einfach auch sehr süffig und es gibt ja auch den Boom von Fernsehserien, die sich irgendwie mit Restaurants beschäftigen, ein bisschen spielt es ja auch da rein, ganz genau, man kriegt sozusagen diesen Blick in die Welt, aber es ist eben, finde ich, sehr, sehr viel auch umsetzbare sagen Impulse drin. Ein Gedanke, der vielleicht auch gerade im Vergleich von Restaurants zum künstlerischen, kulturellen Bereich spannend ist, er spricht ja, und du hast es jetzt auch schon beschrieben, davon sagen, die Küche ist das eine und die muss exzellent sein. Wenn die Schrott ist, dann hilft die beste Gastgeberschaft nichts. Aber eben als anderes sein Verständnis von auch der Dining Room muss eben den gleichen Anspruch haben. Und er sagt an einer Stelle, im Grunde genommen ist es kein harmonisches Verhältnis, sondern es ist eigentlich ein konfliktreiches Verhältnis, weil er auch sagt, wenn ich wirklich ganz nah beim Gast bin, dann muss ich auch jeden Spleen, den der Gast hat und sagt, also ich möchte jetzt aber sagen, heute unbedingt das essen, dann würde man eigentlich sagen, okay, dann muss die Küche das liefern, was aber dann wiederum den Anspruch, dem Selbstverständnis der Exzellenz der Küche auch entgegenstehen kann. Und an einer Stelle in dem Buch, und das war für mich wirklich ein absoluter flashing Moment der Lektüre, sagt er dann, und das ist aber kein Problem, sondern dieser Konflikt zwischen den beiden Bereichen, der Zielkonflikt ist eigentlich das, was die gesamte Organisation auch antreibt und wachsen lässt. Also die These ist, und der formuliert es auch so, wenn du keinen Zielkonflikt hast, suche deinen Zielkonflikt, an dem du wachsen kannst. Und ich habe mich viel auch in dem Podcast mit Dilemmata und Zielkonflikten in Führungskonstellationen beschäftigt. Und da ist sozusagen bisher die These eigentlich für mich immer gewesen, man kommt gar nicht drum rum, dass man Zielkonflikte hat. Und eine der Aufgaben von Führung ist, damit gut umzugehen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und er ist so der Erste, den ich gelesen habe, der sagt, das ist nicht was, wo du mit umgehen lernen musst, das ist was, was du aktiv suchen musst. Das ist
ein Treibstoff quasi.
Genau.
Ja, das ist sehr interessant. Habe ich jetzt so gar nicht, so prägnant gar nicht mitgenommen. Aber das stimmt natürlich vollständig, weil auch wir in der klassischen Musik in unserem Fall leiden, wir haben lange darunter gelitten, dass wir eigentlich so ein klares Ziel hatten, nämlich nur die besten Bedingungen für die beste, möglichst perfekte und jetzt negativ ausgedrückt unter sterilen, laborartigen Bedingungen, weil auch diese ganze Spleen mit Akustik und so und dass da alles perfekt sein muss, dass man diese Bedingungen, diese perfekten, komplett reizarmen Bedingungen schafft, damit ein künstlerisches Top-Ergebnis passieren kann, dass das uns auch ein Stück weit gelähmt hat. Nämlich, dass wir alles andere, dass wir uns quasi dahinter verstecken, hinter dem Ziel und nicht diese Reibung haben zwischen dem, was bieten wir, also diese Audience-Centricity, ne, diese Publikumszentrierung, die eigentlich notwendig ist und woraus sich eben auch Zielkonflikte ergeben, in der Tat, zwischen. Und das erlebe ich ja ganz oft, ich komme ja so vom Konzeptdesign her, also so mein ursprüngliches künstlerisches Interesse auch. Und da habe ich auch das ständig gehabt, dass ich das eigentlich als bereichernden Zielkonflikt verstanden habe, dass wenn man eben so Sachen macht wie ein Orchester irgendwie verräumlichen oder so, das ist natürlich ein Trade-off, sozusagen künstlerisch, wenn man so will, weil dann spielt, kann man nicht mehr so perfekt als Klangkörper spielen, aber man hat zugunsten einer künstlerischen Erfahrung, die auch eine Qualität ist, also welche Qualitäten, worüber reden wir, geht es darum, dass wir immer nur sozusagen wie für ein Mikrofon spielen oder spielen wir für Menschen, die körperlich sind, die, ne, die Immersion auch als Qualität wahrnehmen und so weiter. Das ist auch so ein, zum Beispiel schon auf der Bühne, so ein Binnenzielkonflikt, den ich schon immer sehr spannend fand. Und stimmt, das ist eigentlich nur eine weitere Dimension von produktiver Reibung. Zwischen sozusagen Küche und Dining Room und bei uns Bühne und Publikumsraum bzw. Publikumserfahrung. Das ist ja ein spannender Punkt, ein Destillat des Ganzen, ja.
Ja, ja, ich habe diese Aufforderung, sagen, finde raus, was deine produktiven Zielkonflikte sind, ist eine ganz, ganz spannende Fragestellung, die man wirklich auch aus dem Buch mitnehmen kann. Man könnte noch viel weiter über das Buch sprechen, aber ich würde sagen, vielleicht für den Moment schlagen wir den Bogen zurück und vielleicht sprechen wir bei einem nächsten Gespräch nochmal über andere Facetten daraus. Wir kamen ja so vom Thema Lernen und eben, dass du auch das Lernen von, es ist eben nicht nur die Musik, nochmal bestätigt gesehen hast im Kontext des Festivals. Wenn wir jetzt mal von diesem Festival auf das nächste gucken, aus meiner Sicht gibt es wahrscheinlich zwei Dinge, die große Veränderungen sein könnten. Das eine ist sehr spezifisch für Bonn. Die Beethoven-Halle macht in diesen Tagen, ich glaube jetzt wahrscheinlich, wenn wir den Podcast veröffentlichen, ist sie gerade eröffnet oder wird gerade eröffnet, nach langer, 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 langer Zeit wieder auf. Ich habe für mich ja immer, wenn ich sagen, an die ersten Festivals, die du hier gestaltet hast, gedacht, im Grunde genommen, du hast das bestimmt so nicht sagen können oder würdest es vielleicht auch so nicht sagen wollen, aber ich habe es empfunden, als es eigentlich ein Geschenk, dass es diese Halle nicht gab, weil es einem spart zu begründen, weswegen man rausgeht, sondern es war einfach klar, ihr musstet woanders hingehen in der Stadt und seid damit aber auch ein Festival an so vielfältigen Orten. Ich habe Sachen im Schwimmbad gesehen bei euch, ich habe Sachen im Parlament gesehen bei euch, ich habe Sachen auch in, sagen, relativ klassischen Setting, Hörsaal der Universität gesehen, aber im Grunde genommen, bis auf vielleicht euer Festivalzentrum der letzten Jahre in der Kirche, eigentlich niemals zweimal die gleichen Orte besucht. Und das war für mich immer ein Teil der Qualität. Jetzt kommt genau das, was du gerade beschrieben hast, jetzt kommt vielleicht der bestmögliche für Bonn Konzertsaal wieder. Aber natürlich auch ein großer Saal, den man erstmal füllen muss und wahrscheinlich auch eine Erwartung ist, das ist jetzt der neue Kernort des Festivals. Was macht diese räumliche Veränderung für euch und wie guckst du so, wie geht ihr in das nächste Festival? Was ist anders durch diese Halle?
Also um zunächst das Positive mitzunehmen, in Bezug auf das gerade besprochene Gastgeberinnenschaft, ist es natürlich sehr wertvoll, so einen Ort zu haben. Man muss sagen, die Beethoven-Feste und die Beethoven-Halle sind schon ursprünglich verknüpft. Also 1845 hat man eben eine temporäre, damals aus Holz, Beethoven-Halle aufgebaut, um die ersten Beethoven-Feste zu feiern. Es gab, glaube ich, dann quer durch die bewegte Geschichte dieses Landes 4, 5 verschiedene Beethoven-Hallen. Also es ist schon diese Idee, man baut eine Halle, was ja auch so eine Wagnersche Uridee des Festivals ist, ne? Man baut irgendwo einen Ort für eine bestimmte Musik und so weiter. Das ist schon auch stark, also dass man diesen Ort hat, dass man den Ort dahin einladen kann, dass man wirklich Gastgeber ist. Das ist schon ein bisschen einfacher, als wenn man so nomadisch über 35 Spielstätten wie bisher immer wieder so seine Zelte aufschlägt. Trotzdem gebe ich dir völlig recht, es war ein großes Glück fürs Festival. Und übrigens, sonst wäre ich auch niemals hier gewesen, weil man hat jemand gebraucht, der mit dieser Situation umgehen kann und auch Lust drauf hat. Also auch das sind so, ne, unintended consequences von Krisen, dass manchmal dann andere Menschen eine Chance bekommen, ohne mich jetzt selbst da zu überhöhen. Aber ich wäre sonst schlicht nicht hier, garantiert, wenn ich diese spezifische und große Herausforderung gewesen wäre. Naja, und das war einfach für uns, wir haben dann aus dieser Not eine Tugend gemacht, indem wir in der Tat halt die ganze Stadt, überall, wo man Musik machen konnte, haben wir Musik gemacht. Und das nehmen wir auch mit. Also wir werden weiterhin, und das ist ganz wichtig für uns, auch für mein Konzept, dass wir weiterhin in der ganzen Stadt präsent sind, unterschiedliche Spielorte haben, aber uns eben auch fokussieren können eigentlich auf das Spezifische des Spielorts. Vieles bisher war schon so ein bisschen auch pragmatischer, wo können wir überhaupt dieses Ensemble hinstellen? Und jetzt haben wir ein bisschen mehr den Luxus, dass wir sagen können, vieles kann in der Beethovenhalle stattfinden und da auch unter exzellenten Bedingungen. Und wie gesagt, wir werden uns da sehr auch darauf fokussieren, dass es drumherum stimmt, dass die Gastgeberinnenschaft, dass das einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat und so weiter. Aber dass wir ansonsten in diese vielen kleinen, feinen, besonderen, auch einzigartigen Spielstätten von Bonn eben uns auf das Einzigartige fokussieren und nicht mehr so viele da, sag ich mal, ein bisschen auch einfach ökonomisch schwierige Situationen haben mit unseren Spielstätten und unserer Passung zum Programm. Also eigentlich überwiegen die Vorteile, aber ich sehe auch die Probleme darin. Ich finde, es ist ein ziemlich, auch wieder sowas, hinter das man sich versteckt in Deutschland oft, dass man sagt, dass man so ein Spleen hat mit Spielstätten, dass man sagt so, okay, das muss jetzt da alles perfekt sein, wir müssen da irgendwas Krasseres, es gab auch hier so viel Streit rund um Beethovenhalle und ob man jetzt ein Festspielhaus bauen soll oder so. Abgesehen davon, dass da seitdem viel Wasser den Rhein runtergeflossen ist, ist es einfach nicht so wichtig. Sag ich mal, auch das werden sich viele drüber streiten, aber wichtiger ist, was zwischen unseren Ohren passiert, ne? Was wir uns ausdenken, was wir wollen damit, was so. Und eben, welche Haltung wir einnehmen als Gastgeber. Und oft ist so eine fancy, tolle Architektur auch einfach ein Hemmnis, dass wir diese Sachen ernst nehmen. Und das fand ich übrigens auch in diesem Restaurant-Beispiel wieder toll. Dieses Restaurant ist eigentlich nicht, also der sagt auch, wir fokussieren uns nicht so sehr auf die große Repräsentationsarchitektur, sondern wir fokussieren uns auf die Kleinigkeiten, die eigentlich was bedeuten im Alltag, in der Art und Weise, wie der Gast interagiert mit uns. Will damit nur sagen, ja, es ist toll, einen Ort zu haben, einen Saal zu haben, wo man auch vernünftig sinfonisches Repertoire spielen kann, wo nicht irgendwie irgendeine Lüftung stört oder so. Gleichzeitig ist wesentlich nach wie vor, und dafür waren die letzten Jahre eine tolle Übung, was wollen wir erzählen, was ist das, was wir als Gastgeber da zu bieten haben, wie können wir besondere Erlebnisse bieten, und da ist das Wesentliche die Haltung und nicht so sehr der Raum.
Vielleicht dann nochmal so ein bisschen auch, weil du das die Perspektive des Gastgebens ja auch da nochmal reinbringst. Ich habe mich gerade bei der Frage so, wo sind die Hebel, was sind die Stellschrauben, die es gibt, sehr gefragt. Der Trend von den meisten Kultureinrichtungen, gerade die Veranstalter von so großen, viele Leute kommen zur gleichen Zeit, Performing Arts Veranstaltungen sind, ist ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten dahin gegangen, outzusourcen. Das heißt, sie sagen, die Vorderhaus machen irgendwie Sicherheitsdienste im überspitzten Form. Das Catering hat man an irgendeine Catering-Gesellschaft ausgelagert. Das heißt, die Menschen, die diesen Kontakt haben zum Publikum, sind meistens bei vielen Häusern überhaupt nicht Teil der Organisation. Und damit ist nicht gerade sowas wie Haltung. Ich kann denen vielleicht sagen, ihr müsst jeden Gast anlächeln, dann passiert das, was vielleicht irgendwie an der Supermarktkasse manchmal krampfhaft passiert. Aber so diese innere Haltung zu entwickeln mit einem Team, und auch darum geht es ja bei Gedara sehr stark, dass er sagt, ich kann nur gute GastgeberInnen sein, wenn ich als Team auch funktioniere und das harmonisch ist. Es geht also eben genau nicht um dieses gekünstelte, roboterhafte, sondern eigentlich darum, eine Kultur zu entwickeln mit einer großen Gruppe von Menschen, die das dann wirklich aus einem, im besten Fall sozusagen, gelebter Kultur heraus machen.
Ja, wir kennen das ja, zu Gast zu sein in irgendeiner heillos zerstrittenen Familie. Man merkt das, ne?
Ja, also, genau.
Genau, es ist schwer, ein super Gastgeber zu sein, wenn man nicht, sagen, als Gastgebende einigermaßen harmonisch ist.
Und gerade als Festival hat man ja sozusagen zugleich aber die gar keine Küche, böse gesagt. Ne? Sagen, im Grunde genommen werden die Köche sagen gekauft und kommen rein und man kann versuchen, dass die in der Küche was machen, was sich auseinandersetzt mit dem Ort. Aber ein bisschen habe ich den Eindruck gehabt, dass viele Häuser tatsächlich sozusagen auf beiden Seiten eigentlich Wesentliches gekappt haben. Also das ist was anderes, wenn ich ein Ensemble habe, klar, aber oder ein Orchester habe, aber als auf ganz stark Gästen basierendes Festival, wenn ich die KünstlerInnen von außen hole und meine sozusagen Erfahrungen outgesourced habe an Caterer und Sicherheitsdienste, was ist dann eigentlich noch meine Stellschraube? Bei euch ist die Situation wahrscheinlich nicht ganz so extrem, aber was könnt ihr denn beeinflussen? Oder wo setzt du an mit diesem Verständnis?
Absolut. Also das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben eigentlich die wesentlichen Gastbeziehungen. Übrigens habe ich jetzt auch verboten, in unserer Organisation von Kunden zu sprechen. Das ist auch sowas, was ich von Gedara mitgenommen habe. Alles, was transaktional ist, weg damit. Also natürlich, es gibt transaktionale Momente in unseren Beziehungen zu unseren Gästen. Die kaufen zum Beispiel ein Ticket, wir brauchen Ticketeinnahmen und so weiter. Aber das so klein wie möglich zu halten oder so seamless wie möglich. Ansonsten geht es nur um Gäste, nicht um Kunden. Das mal vielleicht ein kleiner Einschub. Genau, aber unsere, die Kunden, die eben nicht Kunden, sondern die Gastbeziehungen.
Denke nicht an den rosa Elefanten.
Die Nicht-Kunden, die Gastbeziehungen haben wir jetzt als Branche sagen, weitgehend ausgesourced, indem wir eben auch, und das war ja in einem anderen Zusammenhang mal hier ein Thema, bei Inside Artists, dass man sagen, die Beziehung eigentlich zu den Künstlern weitgehend über verschiedene Mittelsmänner, Agenturen und so weiter, entfremdet hat und aber auch das ganze Drumherum, das Catering ist bis hin zum Ticketing, eigentlich die Beziehung, und da wollen wir eben so viel wie möglich reinholen. Wir haben das Ticketing komplett reingeholt, also wir haben hier eigenes In-House, eigenes Callcenter quasi, dass wir wirklich die Vibrations, die Menschen irgendwie zu uns kriegen, ne? Und dass wir mit denen sprechen können, dass wir auch Kontrolle da haben, wie mit denen gesprochen wird. Das ist ein ganz wichtiger Kontakt, wenn jemand bei uns anruft und ein Ticket hat oder eine Frage zum Programm und so. Das müssen wir machen. Das kann nicht irgendein Callcenter in Dresden machen. Und da so viel wie möglich reinzuholen. Wir werden sehr, sehr eng kooperieren mit der Gastronomie. Da haben wir auch jemand, die ist bei uns dann engagiert im Freundeskreis sozusagen. Also wir haben da, wir holen das an Bord, müssen wir auch, und es ist auch eine ganz wichtige Lehre, dass wir diese Gastbeziehungen, diese Touchpoints, wie man so schön sagt, an uns ranholen. Es geht da nicht nur um die Wertschöpfungskette, sondern ich sage immer, also die Wertschätzungskette. Also wo findet Wertschätzung statt, ne, gegenseitige? Und da geht es nicht um Transaktion, um Geld, sondern um gesehen werden, um Augenkontakt, um Hörkontakt, also Sprache, um Menschlichkeit letztlich. Wo findet Menschlichkeit statt? Und das an uns ranzuholen, das zu kontrollieren im Sinne von zu gestalten in einem Hospitality-Sinne, super wichtig. Und das Riesenproblem, weil diese Ausgliederung der Wertschätzungskette, man fühlt sich wie im Flughafen, ne? Manchmal geht man von einem Dienstleister zum nächsten, zu sagen, aber es ist irgendwie Einlasspersonal und dann ist es irgendwie 7-Eleven und dann ist es irgendwie, also das so kann ja kein, das hat ja nichts mit Hospitality zu tun.
Das ist wahrscheinlich auch eine Frage von, wo setze ich Ressourcen wie ein, welches Priorität gebe ich wo. Vielleicht sagen die zweite Treiber von potenziell, die nächsten Jahre könnten anders werden als die letzten Jahre. Da habe ich jetzt keinen genauen Einblick, wie es in Bonn aussieht. Weiß aber, dass gerade wirklich in diesen Wochen, habe ich das Gefühl, spürbar das Thema von Knappheit öffentlicher Haushalte und Sparen, was bisher in manchen Bundesländern zunehmend Thema war, wirklich zum flächendeckenden Thema geworden ist. Da wäre jetzt auch noch mal eine Frage, wie geht es euch denn gerade finanziell? Ist es was, was ihr beim Festival planen, vielleicht auch auf die nächsten Jahre? Du hast ja schon gesagt, 2027 ist im Grunde genommen euer aktueller Fokus. Wie sieht es budgetär aus? Was macht das mit Festivals, wenn eigentlich die Botschaften von der Kulturpolitik überall sind? Mehr wird es auf keinen Fall, weniger wird es an den meisten Stellen werden.
Ja, es ist ein großes Thema, auch hier in Bonn, weil auch hier wird konsolidiert werden müssen. Da ist auch ein größerer Strukturprozess laufend. Also das ist alles sehr spannend und ich kann jetzt nicht sagen, welches Ende das nimmt, jetzt weder für uns noch für andere Institutionen. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz gut aufgestellt, dadurch, dass wir jetzt schon einen recht gesunden Finanzierungsmix haben, ungefähr die typische oder die auch ja empfohlene Drittelung, Drittel öffentliche Mittel, Drittel Einnahmen im weiteren Sinne und ein Drittel Drittmittel. Und das ist eine recht resiliente Struktur. Trotzdem ist es natürlich ein Riesenproblem für uns, wenn die öffentliche Hand zum Beispiel reduzieren müsste, wo es jetzt keine konkreten Signale gibt. Es gibt leider andersrum ein Problem, dass diese Beethovenhalle, aber das sind jetzt vielleicht langweilige Themen, vom Betriebsmodell her einfach gerade recht aufwendig ist und ziemlich teuer, sprich. Das heißt, wir müssen eigentlich der Stadt relativ viel Geld zahlen, damit wir das nutzen können. Das sind dann so politische Streitereien, das müssen wir ausfechten, weil das ist nicht nachhaltig. Wir kriegen 26, 27 hin. Aber damit diese Halle wirklich kulturell intensiv genutzt wird, müssen wir da ein anderes Modell hinkriegen mit der Stadt. Da sind wir aber in Gesprächen. Das sind so Probleme, weil natürlich, ja, Kostensteigerungen. Also letztlich haben wir ja schon eine reelle Kürzung, weil wir einfach nicht jetzt seit 10 Jahren oder so nicht erhöht worden sind, außer mit Projekten. Und das natürlich, die Kaufkraft ist natürlich massiv geschrumpft, dieser Mittel. Gleichzeitig sind wir sehr erfolgreich mit Drittmitteln. Und übrigens da auch nochmal, was die Amis auch sehr, sehr gut drauf haben, was ich gelernt habe da drüben, wo ich viel gelernt habe, ist beim Thema Fundraising. Das ist natürlich also ein anderes System, auch andere steuerliche Anreize und so, nicht 1:1 vergleichbar und auch hoffentlich nicht in diese Richtung gehen, weil da ist auch ganz viel problematisch dran. Dennoch, mehrere Sachen gleichzeitig können wahr sein und es ist auf jeden Fall wahr, dass wir darin besser werden müssen in Deutschland, in meinem privaten Fundraising, ob wir nun wollen oder nicht. Und da ist dieses ganze Hospitality-Thema auch ein Riesending. Ne? Wir haben so viele Freunde gewonnen durch diese auch nur ansatzweise Veränderungen unserer Organisation hin zum mehr zum Publikum, mehr zur Beachtung des Einzelnen auch. Also da hageln die Freundeskreisbeitritte wirklich. Also das ist so stark, das merken wir ganz, ganz, ganz doll. Die Gründe, warum Menschen bei uns im Freundeskreis beitreten, mit kleinen, aber auch mit größeren Beträgen, ist nicht primär die phänomenal einzigartige, nur beim Beethovenfest zu habende künstlerische Erfahrung, sondern die Beziehung zum Team, das besondere Erlebnis rund um ein Konzert, die Tatsache, dass man da irgendwas plötzlich irgendwo war und dann war man beim Hauskonzert und dann war es irgendwie so Sachen, diese persönlichen Dinge. Naja, also Fundraising wird ein wichtiges Thema sein, weil wir können nicht damit rechnen, dass es wesentlich mehr öffentliche Mittel gibt, eher weniger. Wir müssen damit umgehen, dass wir mehr privat finanzieren. Dafür werbe ich nicht. Wir kämpfen alle dafür, dass die öffentliche Hand am Ball bleibt und auch die Verantwortung wahrnimmt. Aber auch da, man muss mehrere Sachen gleichzeitig verfolgen. Und zur Finanzierungsmix in der Zukunft wird auf jeden Fall mehr privat zählen. Auch das ist natürlich dann privilegiert in einem Ort wie Bonn, das prinzipiell strukturstark ist. Wir haben hier 2 DAX-Konzerne, da kann man einiges anstellen, relativ gesunden Mittelstand. Das ist an anderen Orten natürlich so nicht möglich. Also, aber auch da zählt immer mehr auch die persönliche Beziehung, die man bereit ist aufzunehmen mit Menschen. Und da gehört der DAX-CEO genauso dazu wie jeder einzelne Gast. Und das ist, glaube ich, so dieser Haltungsswitch, der auch bei Finanzierungsfragen sehr, sehr wichtig wird, dass wir uns nicht so sehr verstecken hinter der Musik und sagen, die jetzt nur weil hier Beethoven draufsteht, muss das irgendjemand finanzieren, sondern dass wir als die es verantworten, rausgehen zu den Menschen, dafür werben, Freunde gewinnen und all das. Und das hat sehr viel mit diesen Haltungen, die wir besprochen haben, zu tun.
Wir sind jetzt schon so ein bisschen auf der Zielgeraden des Gesprächs. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ein Thema, das auf jeden Fall noch angesprochen werden soll, ist jetzt zum Abschluss des Jahres, der es bald bevorsteht. Der Rückblick auf das Jahr ist ja nicht nur Festivaljahr, sondern auch dein Thomas-Mann-Fellowship. Wir haben im Frühjahr gesprochen, da warst du gerade mittendrin, warst in Kalifornien vor Ort. Big Ears Festival hast du gerade schon erwähnt. Wir haben jetzt mit Will Gedara, The Unreasoned Hospitality, sicherlich eine ganz wesentliche Erfahrung auch schon hier aufgegriffen. Wenn du jetzt nochmal vielleicht ein bisschen summarischer zurückguckst und das dann schon auch so auf der Zielgeraden eben unseres Gesprächs auf diese Zeit Thomas Mann Fellowship. Was war das für dich für eine Zeit? Was sind vielleicht so ein, zwei auch wieder Learnings? Denn das Lernen ist für dich ja so ein wichtiges Thema, die du da rausgezogen hast.
Also die großen Themen haben wir angesprochen, aber nochmal, um das zu sagen, die hybride Offenheit der Kultur dort. Ich habe mit Leuten vom Los Angeles Philharmonic zum Beispiel gesprochen, oder ich habe da so eine Woche mal mitgelaufen, weil ich Leute da kenne, und es ist halt einfach toll. Ne? Die spielen einen Tag im Walt Disney Concert Hall, verrückte, also auch wirklich, wo man sagen könnte, es könnte jetzt auch in Berlin eine Philharmonie sein, große Uraufführung, Mahler-Sinfonie, großes klassisches Konzert auf Weltniveau. Am nächsten, also zwei Tage später im Hollywood Bowl, also große Open-Air-Spielstätte, wie heißt es, Classical Pride. Das war dann so eine sehr queere Veranstaltung mit so Drag Queens und verschiedenen Happenings. Drei Tage später wiederum mit dem Produzenten oder auch Musical Director von Dr. Dre und Snoop Dogg und so. Also legendäre Hip-Hop-Produzenten, die halt daherkommen. Das ist da wie klassische Musik, ne? Also Dr. Dre ist wie deren Beethoven, kommt halt aus Orange County oder so und ist klassische Musik. Es gehört genauso wie Schönberg, Mahler oder sonst was. Naja, das alles auf höchstem Niveau zu machen, das finde ich schon beeindruckend. Ich meine, es passiert in Deutschland schon auch langsam mit vielen Orchestern, aber es ist jetzt nicht denkbar, dass die Berliner Philharmoniker so sind, und vielleicht müssen sie auch nicht so sein. Aber fand ich dann doch sehr inspirierend, dass diese Dinge nebeneinander passieren können und alles so seinen Wert hat. Und das steht einfach, sagen, ist ein bisschen sinnbildlich für die Art und Weise, wie einfach Post-Genre gelebt wird da wirklich. Wie gesagt, es gibt sehr viel Schwieriges auch am Kunstmusikmarkt, aber das Positive ist auf jeden Fall das. Und einfach auch die Biografien, die es da gibt. Also ich bin angefreundet mit dem Seth Parker Woods, das ist ein Cellist, der ist einfach super toller Cellist, aber hat nebenher noch ein Modelabel und bringt einen Wein raus, weil er sich irgendwie mit Wein sehr gut auskennt und dann irgendwie im Napa, da im kalifornischen Weinland, sich mit irgendjemand, also die sind einfach unglaublich unternehmerisch, und das finde ich inspirierend, dieses einfach go get it, auch relentless optimism, also dieser Optimismus. Das gerät ein bisschen in kognitive Dissonanz mit, sag ich mal, Weltlage. Da merkt man so, die Leute kommen nicht drauf klar, dass einerseits irgendwelche ICE Agents da ganz Raids veranstalten in Downtown LA und so. Und das war ja gerade, als ich da war, auch wirklich heiß. Aber die Leute sind einfach optimistisch. Und das war eigentlich der größte Kulturschock, da zurückzukommen. Und die Deutschen sind schon auch negativ einfach. Selbst hier im Rheinland, wo die positivsten Menschen von Deutschland leben, wirklich, das ist fast schon kalifornisch hier im Vergleich sozusagen zu anderen Orten in Deutschland. Aber selbst, also einfach, ich glaube, wir können ein bisschen optimistischer sein, weil ich finde, es ist auch, ich sage, es ist rational, optimistisch zu sein, weil der Optimist, der wird nur einmal enttäuscht, nämlich dann, wenn es nicht klappt. Der Pessimist ist ja quasi immer enttäuscht. Der ist enttäuscht am Anfang, bevor es losgeht, weil er denkt, es wird nichts. Und dann wird es nichts und dann ist er nochmal enttäuscht. Der Optimist ist zumindest mal im Grundsatz, denkt, dass etwas möglich ist. Und das will ich schon mir sehr erhalten oder pflegen auch, weil es natürlich ist einmal einfacher negativ zu sein. Ich habe auch diesen schönen Satz gehört, es klingt immer, und das finde ich in Deutschland in keinem Kulturdiskurs sehr prägend, es klingt immer schlauer, negativ zu sein. Es ist immer irgendwie einfacher, irgendwas blöd zu finden, weil es klingt immer intellektueller und cleverer, wenn man sagt, was dagegen spricht. Und es klingt immer ein bisschen dumm, wenn man optimistisch ist. in der Tendenz. Und aber diese Naivität zu erhalten und nicht sich von dieser Asymmetrie, die es glaube ich schon wirklich gibt, dass es irgendwie immer, es gibt immer clevere Argumente gegen etwas als für etwas. Aber ich glaube, diese Kraft von Optimismus und Kraft von Enthusiasmus ist was sehr positiv Amerikanisches, was ich mitgenommen habe. Naja, und dann halt einfach, ich bin ja so ein Thomas Mann-Fan und habe das immer in meiner Kindheit und auch Jugend und ja, immer durch mein Leben hindurch immer wieder gelesen und einfach sich damit auseinanderzusetzen und vor allem auch mit dieser politischen oder moralischen Klarheit, die er an den Tag gelegt hat, als Nobelpreisträger, als gestandener, etablierter, arrivierter Mensch eben nicht, da in irgendeine innere Emigration zu gehen und zu sagen, ach ja, okay, Nazi ist nicht so cool, aber bleib ich mal in meiner Münchner Villa, da alles aufs Spiel zu setzen. Und das übrigens auch nochmal, hat er dann die USA verlassen, als McCarthy und so losging. Also irgendwie diese Klarheit zu haben, trotz aller, sagen, bürgerlicher Behaglichkeit, die er ja auch um mich sehr gepflegt hat, das fand ich sehr beeindruckend. Und das vor allem in dieser Messerschärfe zu kommunizieren, das fand ich schon auch in der Auseinandersetzung nochmal echt stark und auch inspirierend für die Zeit, die da kommt, weil ich meine, wir werden alle uns irgendwie irgendwo in unseren Positionen positionieren müssen, ob wir nun wollen oder nicht. Und da gibt es eben auch diesen schönen Satz, dass es Toleranz gegenüber Intoleranz oder gegenüber einer radikalen Form der Intoleranz einfach irgendwie schwierig ist. Und da die Linie zu finden, ist natürlich die große Kunst. Und ich finde, da war Thomas Mann selbst in seiner Biografie wahnsinnig beeindruckend. Und mal sehen, ob es uns auch gelingt.
Vielen Dank, Steven. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich nehme mit Unreasonable Hospitality, aber Reasonable Optimism.
Yes, genau.
Vielen Dank.
Ja, Dankeschön.
Das war die 109. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Transformation. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Wir wünschen allen HörerInnen einen guten Start in das neue Jahr. Im Januar wird als erstes Carsten Broster zu unserem traditionellen Jahresauftaktgespräch zu Gast sein. Und dann kommen 2026 im neuen Jahr auch wieder vermehrt neue Gäste. Versprochen. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.